Fritz. Podcast. Trackback. Mit Theresa Sickert, die auch keinen Doktortitel hat. Fritz Trackback. Die Show mit Internet und so, die hört ihr nämlich gerade hier auf Fritz. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet so eine Nachricht bekommen.
Und dort lege dir den Mühlstein um den Hals, den ich so fleißig neben mir hergerollt habe. Leider passt nur dein Kopf rein. Und dann nur ein kleiner Sprung und alles ist vorbei. Ich bleibe noch ein wenig am Ufer sitzen und zähle die Luftblasen.
Da wird einem ja schon dann doch ganz anders, wenn man so eine Nachricht tatsächlich mal bekommt. Und diese Nachricht, die hat tatsächlich mal eine Bloggerin bekommen. Und zwar von einem Cyberstalker. Und genau deswegen habe ich das zum Anlass genommen und mir überlegt, wir müssen ganz dringend mal darüber sprechen, was man dann eigentlich macht, wenn man einen Cyberstalker hat und wie ihr euch auch sonst vielleicht schützen könnt. Das also alles später hier bei Trackback. Und jetzt wollen wir auch mal zu anderer Musik kommen, nämlich Musik aus dem Netz. Die Netzmusik. Ja, was stellt man sich darunter eigentlich vor? Das ist solche Musik, die ihr unter der CC-Lizenz, also der Creative Commons-Lizenz, aus dem Netz ziehen könnt. Und da stellen wir euch jede Woche hier so ein paar Songs draus vor. Und ihr findet natürlich auch immer die Links dann zu diesen Songs, damit ihr euch die einfach mal so auch runterladen könnt, ohne dass ihr irgendwie dafür auf die Fingerchen geklopft bekommt, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und den Anfang macht heute Robin Mitchell. Das ist ein junger Singer-Songwriter aus Bristol. Und noch wartet er auf den ganz großen Durchbruch. Aber wenn man sich mal seine Website anschaut, dann sieht die eigentlich schon aus wie die von Profis, so mit ganz viel Musik und Fotos und Videos drauf. Und eigentlich, wenn man sich das anschaut, denkt man so, da müsste jetzt nur noch ein Label kommen und sagen, jawohl, den nehmen wir mal jetzt unter Vertrag. Aber bis es soweit ist, gibt es erstmal noch Gott sei Dank ja kostenlose Musik dank der CC-Lizenz auf seiner vollgepackten Bandcamp-Seite oder eben gegen kleines Geld sogar auch auf CD. Also Robin Mitchell, Turn of the Tide, hört's euch mal an. There is a fight going on, and I don't wanna be a traitor. Oh, you have not given me the spirit of fear. Pray for me, lay your hands on me, my sister. Don't realize what a mess we're in. We don't realize what a mess we're in. We don't realize what a mess we're in. Thank you.
God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God.
Fritz Trackpick. Vom www. ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links aus dem Netz, die wir mit euch teilen wollen, weil wir finden, ja, die sind ja häufig so auf Blogs dann auch drauf und sind ganz interessant. Und aber, oh, ich sag euch was, ne, die Blogs, die sind ja auch nicht mehr, was sie mal waren, ne? Die wurden alle von der Wirtschaft erkauft. Jonte Weiland hat die Link-Tipps für euch.
Viele von euch schätzen es, durch Blogs unabhängig und einfach anders informiert zu werden. Dass das so ist, haben auch Werbung und Wirtschaft erkannt. Deshalb fliegen heute Blogger auf Kosten von Unternehmen um den halben Globus und kriegen die neuesten Gadgets geschenkt. Sven Wiesner kritisiert in seinem Blog Mad But Fat nicht, dass sich die Blogger professionalisieren und Geld verdienen, sondern wie es passiert. Sehr lesenswert sind auch die Kommentare. Facebook war einst eine Randerscheinung unter den sozialen Netzwerken und ist heute das Riesennetzwerk, das wir hassen oder lieben oder beides gleichzeitig. Selbst Facebooker der ersten Stunde scheitern immer wieder an den komplizierten Sicherheitseinstellungen. Die PC-Welt macht es euch einfacher. In einer Übersicht mit Deep Links und kurzen Erklärungen macht ihr Facebook in wenigen Minuten sicher. Sicher fühlten sich auch die Alt-Punk-Rocker der Band Normal. Heute im mittleren Alter und die wilde Punkzeit hinter sich gelassen. Bis auf einmal die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl vor der Tür stand. Der Verfassungsschutz Sachsen war bei der Suche nach rechtsradikalem Lied gut auf ein Lied der Band gestoßen und an der Textpassage "Haut die Bullen platt wie Stullen" hängen geblieben. Dass das Lied 30 Jahre alt ist, hat dabei nicht gestört. Der Fall wird wohl vor Gericht landen. Kennt ihr noch "Wo ist Walter?" Diese Wimmelbilder, auf denen man Walter in seinem rot-weiß gestreiften Anzug suchen musste? Nein? Macht nichts. Denn das Prinzip macht auch so Spaß. Der Künstler Niak One hat in einem Bild die 20 größten Momente des Internets aus dem Jahr 2012 verarbeitet. Die meisten Jahresrückblicke rühmen sich ja damit, besonders zu sein, aber dieser ist es wirklich. Und gut aussehen tut er auch noch. Nicht nur das Internet, auch die Natur hält immer wieder Überraschungen für uns bereit. Und man muss ja sagen, alles in allem hat diese Evolution einen guten Job gemacht. Manchmal wirkt es aber so, als wären gute Ideen wie Arme oder Beine nach dem Trial-and-Error-Prinzip entstanden. Auf dem Tumblr What the Fuck Evolution gibt's die merkwürdigsten Ideen der Evolution. Für die Tiere, die da gezeigt werden, reicht der Begriff eigenartig nicht im geringsten aus. Und es bleibt die Frage, was hast du dir denn dabei gedacht, Evolution? Nicht nachgedacht haben vor allem die Zeitungsverlage. Das findet zumindest Tom Morris und regt sich auf dem gleichnamigen Blog herrlich darüber auf, dass er mit seinem Smartphone nicht einfach die Internetseite einer Zeitung besuchen kann, sondern immer gezwungen wird, eine App runterzuladen, die dann nicht funktioniert. No, I'm not going to download your bullshit app ist eine Kampfansage und endet mit der Erkenntnis: Geh zum Kiosk, kauf eine Zeitung und wirf dein Smartphone eine verdammte Klippe herunter. Frei übersetzt.
Reporter Jonte sagt, wie es ist. Wenn ihr nachlesen wollt, wie es ist, dann geht mal auf trackback.fritz.de, den Blog zur Sendung, denn da findet ihr auch nochmal alle Linktipps.
Fritz Trackback.
In den letzten zwei Wochen gab es ja wirklich ein ziemlich heiß diskutiertes Meme auf Twitter, und zwar unter dem Hashtag Aufschrei wurde dort Sexismus debattiert, und man hatte so das Gefühl, die Stimmung insgesamt zwischen den Lagern war doch ja ziemlich hitzig, und dann fragt man sich, wie entsteht denn eigentlich sowas? Die EU hat genau dazu eine Studie in Auftrag gegeben, und zwar zu Cyber Emotions, also zu Emotionen, Gefühlen im Netz, und wollte mal wissen, wie das also entsteht in Internet. Foren und sozialen Netzwerken. Insgesamt waren Forscher aus 6 europäischen Ländern an dieser riesigen Studie beteiligt. Und einer von ihnen ist der Bremer Sozialforscher Dennis Küster. Und deswegen habe ich ihn mal angerufen und wollte mal was wissen. Und zwar habe ich gefragt, jeder empfindet etwas, wenn er sich jetzt erstmal an seinen Rechner setzt, okay? Aber wie entsteht denn dieses wirklich kollektive Gefühl in einer Online-Community?
Das haben wir tatsächlich viel diskutiert im Rahmen des Projektes. Was natürlich ein Unterschied ist, also das Bild, was wir immer genommen haben oder eins der Bilder, die wir häufig diskutiert haben, ist die kollektive Emotion in der realen Welt, die sich insofern unterscheiden dadurch, dass viele Menschen zum Beispiel beim Fußballspiel gleichzeitig an einem Ort sind und dann die Welle machen und auch in diesem gemeinsamen Kontext etwas empfinden. Das kann man erstmal direkter als kollektive Emotionen verstehen und interpretieren als das, was manchmal ja so ein bisschen einsam vielleicht wieder für sich vorm Rechner passieren kann. Trotzdem, wenn man jetzt an 2001, September 11 denkt, was da passiert ist, dann kommt es auch nicht genau darauf an, vielleicht weil man nun den Fernseher eingeschaltet hat, was man dazu erlebt hat. Also wir gehen davon aus, dass es zumindest gewisse Ereignisse gibt, die Menschen dann in sehr ähnlicher Weise betreffen können und die auch dann zu nicht nur zu gemeinsamen Gefühlen und zu gemeinsamen Emotionserleben Anlass geben können, sondern eben auch dann Handlungen in der richtigen Welt nach sich ziehen.
Ihr habt ja auch eine Software entwickelt, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, wir wollen genau diese Emotionen in einem Netzwerk erkennen können. Und jetzt musst du mal kurz erzählen, wie funktioniert diese Software? SentiStrengths heißt die, richtig?
Ja, das ist zumindest eine der Tools, die jetzt die Gruppe um Mike Salvo entwickelt hat. Im Prinzip ist das eine Software, die Wörter innerhalb eines Textes auswerten kann und dann einen Abgleich macht, wie viele, wie stark negative und positive Wörter sind in diesem Text vorhanden. Es wird dadurch dann schon noch ein bisschen verfeinert, dass die Software angepasst wird auf bestimmte Umgebungen. Also wir wissen, dass es jetzt in einem Forum einen allgemein unterschiedlichen anderen Grundton oftmals gibt als in einem sozialen Netzwerk, als bei Twitter.
An dieser Stelle würde ich jetzt gerne mal zu diesem Twitter-Meme Aufschrei kommen. Mhm. Das war ja so ein Meme, wo also Frauen, hauptsächlich Frauen, ihre Erfahrungen mit Sexismus oder sexualisierter Gewalt und so weiter geschildert haben. Wenn man jetzt diese Software darauf anwenden würde, was könnten da so für Ergebnisse bei rumkommen?
Wenn man sich für ein bestimmtes Hashtag oder so in Twitter interessiert, geht es dann darum, die Datenbank zu finden. Aber das gibt es durchaus, dass man die Möglichkeit hat, für einen Monat an die sämtlichen Twitter-Daten beispielsweise ranzukommen. Und dann auch kann man das ja sortieren nach irgendwie den Tags. Und wenn es einen interessiert, was jetzt zu einem bestimmten Thema an Emotionen wie verteilt aufgetreten ist, kann man sich das dann angucken mit der entsprechenden Software. Ja.
Jetzt, wo ihr wisst, dass also überall auch unterschiedliche Emotionen herrschen und auch wisst, wie man die vielleicht aus diesen Texten im Netz rausziehen kann, was kann man damit sozusagen praktisch vielleicht in Zukunft anfangen? Kann man damit das Internet harmonisieren und befrieden?
Nein. Man kann einen Eindruck darüber bekommen, wo gerade welche Themen zu besonderer Diskussion Anlass geben. Zum Beispiel gab es auch eine Studie im Bereich von Twitter, die gezeigt hat, dass solche Themen verstärkt diskutiert werden, in denen Emotionen besonders stark auftreten, wobei es gar nicht mal heißt positiv oder negativ. Also in manchen Fällen können es die negativen Emotionen sein, die dazu führen, dass ein Thema lang und kontrovers diskutiert wird. Aber manchmal ist es auch eine Mischung aus positiven und negativen Beiträgen, die dazu führt, dass ein Thema so interessant ist, dass es wirklich Aufmerksamkeit bekommt und weiter diskutiert wird. Und natürlich, wenn man jetzt weiß und in einer entsprechenden Position ist, als Journalist oder Politiker und weiß, hier entwickelt sich gerade ein Thema, was die Leute wirklich beschäftigt, dann kann man natürlich dazu was sagen und auf ganz normale Weise darauf eingehen. Im kleineren Chat, wo eine Gruppe über ein Thema beispielsweise diskutiert. Und wenn es da ein Interesse gibt von Moderation, kann man natürlich versuchen, ein Programm, was denn den Usern auch bekannt sein sollte, so zu programmieren, dass es hier und da darauf hinweist, so: Leute, wir haben uns doch geeinigt auf dieses oder jenes, oder vielleicht sollten wir das Ganze nicht so aufgeregt diskutieren, was so ein paar Hinweise geben kann. Das kann man natürlich versuchen.
Das könnte ja quasi auch einem Shitstorm unter Umständen vorbeugen, wenn man sowas machen würde, oder?
Einem was vorbeugen?
Einem Shitstorm? Also wenn...
Ach, ein Shitstorm,
genau,
jetzt habe ich verstanden.
Genau.
Ja, ja. Wenn er natürlich frühzeitig sieht, hier ist ein Problem, kann er früher darauf reagieren. Und insofern, ja. Aber nicht in dem Sinne, dass jetzt irgendwie Computer irgendwelche unbewussten oder nicht wahrgenommenen Nachrichten geben können, die dann irgendwie alle auf Drogen irgendwie beruhigt.
Also Brainwash ist nach wie vor noch nicht möglich, aber was im Netz steht, das kann natürlich alles da auch analysiert werden. Das heißt, auch Stimmung im Netz kann man erkennen und dann auch dementsprechend darauf reagieren. Trackback.fritz.de, das ist das Blog zur Sendung und da findet ihr nochmal alle Infos zur Cyber Emotions Studie. Die Tiny Fireflies sind so sad to say goodbye und das im Buffin Island Remake und die brauchen eigentlich gar nicht traurig sein, dass sie hier irgendwie auf Wiedersehen sagen müssten, denn ihr Song wurde ja gerade neu geremixed, neu geremaked und genau das ist auch das neue Konzept des Labels, das dahinter steht, Eardrums Pub. Die haben sich gedacht, ja, in diesem Jahr machen wir das mal ein bisschen anders, sonst kamen einfach immer neue Releases von neuen kleinen Bands raus und jetzt werfen sie einfach mal zwei Bands zusammen und lassen sie sich einfach mal covern und remixen, was das Zeug hält und den ersten Versuch davon, den ich schon sehr gelungen finde, habt ihr gerade gehört, Tiny Fireflies, So Sad to Say Goodbye.
Fritz Trackback.
Er war nur ein paar Tage im Netz und dann, ja, schon wieder weg vom Fenster. Das Peer-Blog, ja, das war das Blog über den Kanzlerkandidaten der SPD, Peer Steinbrück. Und dort wollte man über den Peer selber während des Wahlkampfs berichten. Dann sagten die Betreiber dieses Blogs, ja, das Blog ist total unabhängig, aber trotzdem wollte man nicht so ganz verraten, wer dieses Blog eigentlich finanziert. Und das hat für viel, viel Wirbel gesorgt. Angeblich gab es trotzdem den Segen für dieses Blog von Peer Steinbrück. Aber trotzdem, das Ding ist jetzt vom Netz, denn dieses Blog wurde angeblich angegriffen von Hackern und musste dann leider vom Netz genommen werden. Ich habe mal Roman Ebener von der Seite Abgeordnetenwatch angerufen, die sich also darum kümmert, mal so ein bisschen die Politiklandschaft etwas kritischer zu beobachten, und wollte nochmal nachhaken. Was war konkret jetzt also die Kritik an diesem Peer-Blog, die da geäußert wurde?
Ja, an diesem Peer-Blog sind zwei Punkte besonders problematisch. Zum einen ist es die undurchsichtige Finanzierung, eben wie genannt die unbekannten Spender, die dieses Blog unterstützt haben. Und das führt letztlich dazu, dass man hier eine Art Wahlkampfhilfe hat, aber letztlich nicht zeigen möchte, wo es herkommt. Und allgemein sind die Macher des Blogs, also diese PR-Agentur, auch in anderen Zusammenhängen bekannt geworden. Zum Beispiel haben sie in NRW einige Aufträge von der Landesregierung bekommen. Und in diesem Punkt ist diese Agentur sozusagen nicht besonders als unabhängige Agentur bekannt geworden.
Trotzdem kann man ja prinzipiell erstmal sagen, ist vielleicht ein ganz nettes Wahlkampfinstrument, wenn man so einen Blog hat. Kann das dann funktionieren, wenn man den anders aufgezogen hätte? Also wenn man jetzt gesagt hätte, da wäre jetzt wirklich tatsächlich ein unabhängiger Blogger, der nicht irgendwie finanziert wird, oder man hätte eben die Investoren offengelegt, wäre es dann ein adäquates Wahlkampfmittel gewesen?
Selbstverständlich steht es jedem Kandidaten frei, seinen Wahlkampf so zu gestalten, wie man das möchte, auch im Internet. Und selbstverständlich steht es auch jedem frei, einen Kandidaten zu unterstützen. Wichtig ist halt, dass man dabei nicht das Gefühl bekommt, dass es im Hintergrund um andere Dinge geht. So hat zum Beispiel diese PR-Agentur, die den Blog geschaltet hatte, früher mal zum Beispiel mit schnellem Zugang zu Politikern geworben. Und das sind sozusagen so Bereiche, da geht es dann in Grenzwerte hinein, was dann nicht mehr okay ist.
Die Linke hat verlauten lassen, dass eigentlich dieses Blog gegen das Abgeordnetengesetz verstoßen würde. Und natürlich, klar, in den letzten Tagen hagelt es wahnsinnig viel Kritik am Peer-Blog. Und jetzt könnte man ja so ein bisschen denken, vielleicht spielt das dabei gerade eine Rolle und es ist vielleicht nicht so unbedingt der Hackerangriff, der jetzt eigentlich schuld sein soll an dem Offline-Gehen des Blogs. Wie schätzt du das ein?
Also ich denke, dass es sicherlich nicht nur der Hackerangriff war, der letztlich dazu geführt hat, dass dieser Blog wieder abgeschaltet wurde. Aber letztlich sind es natürlich Mutmaßungen und man kann es nicht genau sagen, wenn man die Hintergründe nicht kennt.
Findest du es trotzdem richtig, dass das Blog jetzt offline ist?
Ich finde es vor dem Hintergrund, wie das Blog entstanden ist, schwierig, weil letztlich die Finanzierung sozusagen immer noch ungeklärt bleibt. Und gleichzeitig dieser Blog jetzt sozusagen sich als Opfer darstellen kann.
Matthias Schwarzer ist einer der Blogger von dem Peer-Blog und sieht sich, glaube ich, genau in dieser Opferrolle, hat auch einen Blogbeitrag selber nochmal verfasst auf seinem eigenen Blog und sagt dort, hier wurde kein Politiker, keine Partei gestürzt, sondern hier wurde ein Medium vom Netz genommen und klagt also darüber, dass man hier also die Meinungsvielfalt einschränken würde. Was würdest du dem entgegnen?
Also erstmal finde ich es auch nicht gut, dass mit illegalen Mitteln gegen dieses Blog vorgegangen worden ist. Also das sollte mal ganz klar gesagt werden. Aber andererseits ist das jetzt sozusagen ein Versuch, diesen Blog im Nachhinein sauber darzustellen, obwohl die ganze Kritik, die an dem Blog geäußert wurde, natürlich zu prüfen ist und sehr wahrscheinlich auch viel berechtigte Kritik dabei ist.
Roman Ebener von Abgeordnetenwatch sagt, es gab schon viel berechtigte Kritik am besagten Peer-Blog. Die Methoden, warum das Blog jetzt letztendlich vom Netz gegangen ist, die sind natürlich bedenklich. Und es gibt auch eine ganz neue Info. Die Schatzmeisterin der SPD, die teilte nach Spiegelinformationen am Freitag noch mit, dass die SPD jetzt ein eigenes Blog für Peer Steinbrück plant. Auf trackback.fritz.de in diesem Blog zur Sendung, zu dieser Sendung, da findet ihr auch noch weitere Infos zum Peer-Blog. das Internet, das ist schon lustig. Da findet man manchmal Sachen, die will man einfach gar nicht sehen, ja. Und dann tauchen da auf einmal manchmal wieder Sachen so überhaupt nicht auf und verschwinden in eurer Filterbubble. Also so und nicht anders kann ich mir nur erklären, dass uns dieser wunderbare Song bislang noch nicht aufgefallen ist. Lower Heaven mit Knife. Und zwar ist der auf einem Sampler drauf, der schon 2009 für ein Festival in Barcelona zusammengestellt wurde. Aber Gott sei Dank, diese Musik ist ja quasi fast zeitlos, auf jeden Fall immer noch wunderbar schön, auch nach 3 Jahren. Und wenn ihr euch, ja, die Musik hier ganz genauso gut gefallen hat, dann könnt ihr euch die natürlich runterladen, denn es ist Netzmusik. Und den Link dazu, den findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz.
Mit Theresa Sickert und gleich wollen wir hier in der nächsten halben Stunde über Cyberstalking und auch über Open Government sprechen.
Fritz Trackback.
So, ich habe es eben schon angekündigt. Wir werden jetzt über ein Thema sprechen, das doch etwas schwerer ist. Cyberstalking nämlich. Und da gab es einen Blogartikel von einer jungen Bloggerin, die über ihre Erfahrung mit Cyberstalking geschrieben hat. Und zwar hatte sie für fast 7 Jahre einen Cyberstalker, der unter anderem Folgendes gepostet hat.
Vielleicht sollte ich dich einfach nochmal mit anderer Frisur verfolgen, dir wieder etwas in den Drink tun und dich erneut entführen. Und dann binde ich dich irgendwo fest, damit du dir selbst nichts antun kannst und endlich mit mir redest. Vorher lasse ich dich nicht wieder gehen. Ich muss das tun. Als Stalker bleibt mir nichts anderes übrig.
Und das ist nur einer von über 1000 Kommentaren und Nachrichten und Mails gewesen, die sie in diesen 7 Jahren Cyberstalking bekommen hat. Manchmal kam wochenlang nichts, dann wieder 20 Nachrichten pro Nacht. Und ich habe das zum Anlass genommen, um mal mit dem Rechtsanwalt Stefan Gärtner zu sprechen und mit ihm zu klären, was ihr so machen könnt, wenn ihr Opfer von Cyberstalking geworden seid. Und habe deswegen also auch gefragt, ab wann geht denn überhaupt erst einmal Cyberstalking los?
Cyberstalking und Cybermobbing sind ganz neue Begriffe, die aber ein ganz altes Phänomen betreffen, nämlich dass Leuten beharrlich nachgestellt wird. Das Ganze geschieht jetzt im Internet. Das bedeutet im Prinzip, dass ganz beharrlich man belästigt wird, dass ganz beharrlich versucht wird, Kontakt zu einer Person aufzunehmen oder so zu tun, als sei man die Person. Und das alles im Internet oder übers Handy.
Wenn ich jetzt also so jemanden habe, der mir, was weiß ich, zum Beispiel am Tag 20 Nachrichten schreibt, vielleicht da auch harte Worte in den Mund genommen werden, die mich vielleicht auch einschüchtern, was mache ich dann?
Das größte Problem dabei ist, dass du den Gegner nicht kennen wirst, der das tut, weil im Internet kann man das alles anonym machen. Das ist ja bekannt. Deshalb muss zunächst einmal der Täter ermittelt werden. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal kann man zur Polizei gehen, die versucht, den Täter zu ermitteln. Das zweite ist, was man machen kann, man kann versuchen, diejenige Stelle, die es ermöglicht, dass dort Nachrichten geschickt werden, wie zum Beispiel Facebook oder der Handyanbieter, die anzuschreiben. Wenn man der mitteilt, dass da Rechtsverletzungen sind und die das auch so sehen, dann müssen sie einem die Daten desjenigen rausgeben, der dafür verantwortlich ist.
Wenn ich dann die Daten von demjenigen habe, was fange ich denn damit an? Was blüht denn dann unter Umständen?
Das Allerwichtigste ist es dabei, einen kühlen Kopf zu behalten und nicht loszugehen und dem einen auf die Nase zu hauen, sondern im Regelfall gibt es auch hier 2 Möglichkeiten. Einmal kann man zur Polizei gehen und eine Strafanzeige erstatten, denn Cyberstalking ist strafbar. Die zweite Möglichkeit ist, man kann möglicherweise mit einem Anwalt zusammen vor Gericht gehen und beantragen, dass derjenige, der das Cybermobbing macht oder das Cyberstalking macht, das zukünftig unterlässt. Wenn er dann dagegen verstößt, wird es sehr, sehr teuer für ihn.
Nur teuer oder kann es auch passieren, dass er tatsächlich hinter Gittern landet?
Das hängt natürlich davon ab, wie gravierend die Eingriffe sind. Hinter Gittern landet er in der Regel nur, wenn man zur Polizei geht und eine Strafanzeige erstattet und er dann entsprechend verurteilt wird. Dieser Unterlassungstitel, den man beim Gericht holt, zusammen mit einem Anwalt, da gibt es nur ganz seltene Ausnahmefälle, wo man ins Gefängnis kommt, aber auch die sind denkbar.
Bei dem konkreten Fall der Bloggerin, die da beschrieben hat, was ihr passiert hat, war es so, dass sie also Strafanzeige gestellt hat.
Ja.
Und das Verfahren ist nachher eingestellt worden. Und zwar mit der Begründung, es hätte keine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers gegeben. Das klingt für mich jetzt erstmal sehr weit gefasst. Ab wann bin ich dann tatsächlich wirklich beeinträchtigt?
Ja, diese Einstellung hängt leider Gottes damit zusammen, dass bei den Staatsanwaltschaften und Polizei das Verständnis für Internet noch nicht wirklich weit gefruchtet ist. Die verstehen einfach nicht, dass es im Internet schon sehr dramatisch ist, wenn man auf Facebook verunglimpft wird oder ähnliches. Dafür gibt es grundsätzlich keine Regeln. Ich würde aber sagen, sobald das im näheren Umfeld zu Anfeindungen oder zu, dass man ausgelacht wird, führt, kann das schon sofort ein solcher Fall vorliegen. Spätestens dann, wenn es finanzielle Einbußen gibt, wenn man irgendwie dadurch irgendjemandem mehr Geld zahlen muss oder ähnliches, würde ich eine solche Beeinträchtigung annehmen. Dass das in dem Fall eingestellt wurde, ist äußerst bedauerlich.
Gibt es dann irgendwelche Möglichkeiten, die ich dann trotzdem noch habe, um mich zu schützen vor den weiteren Attacken, Angriffen, wie auch immer, aus dem Internet von einem Stalker?
Ja, zunächst einmal kann man gegen die Entscheidung, dass das Verfahren von der Polizei bzw. hier von der Staatsanwaltschaft eingestellt wird, dagegen kann man Beschwerde einlegen. Das kann man in einigen Fällen sogar mit großem Erfolg machen. Das Zweite ist, man kann eben wirklich zu einem Gericht hingehen und selber die Sache in die Hand nehmen und eine Unterlassung beantragen. Da kann man ganz vieles erreichen. Zum Beispiel kann man beantragen, dass sich diejenige Person einem bis auf einen bestimmten Abstand nicht nähern soll oder dass sie gar keinen Kontakt mehr mit einem aufnehmen kann.
Wie häufig kommt es denn tatsächlich vor, dass also jemand, der mich im Internet stalkt, dann auch wirklich mal bei mir vor der Tür steht? Oder ist das eher so ein Ausnahmefall und es handelt sich dann, ich sag mal in Anführungszeichen, Gott sei Dank nur um Cyberstalking und nicht um reales Stalking, also dass jemand wirklich bei mir aufkreuzt?
Na, zunächst einmal ist auch das Cyberstalking schon sehr gravierend. Das Problem ist, dass dieses Phänomen so neu ist, dass es viele belastbare Zahlen dazu nicht gibt. Ich persönlich habe als Rechtsanwalt allerdings schon in mehreren Fällen erlebt, dass aus der virtuellen Bedrohung eine reale geworden ist. Das muss nicht in jedem Fall sein, ein Glück, aber das kann schon vorkommen. Man muss das sehr, sehr ernst nehmen und zumindest zur Polizei gehen.
Glaubst du denn, es gibt eine Möglichkeit, schon vornherein irgendwie dem vorzubeugen oder kann prinzipiell jeder Opfer werden?
Prinzipiell kann jeder Opfer werden, aber natürlich gibt es auch hier etwas, was man machen kann. Das ist so ähnlich wie bei der Gesundheit, die Vorsorge zählt. Ganz wichtig ist es, dass alle Kinder und Jugendlichen, die sich im Internet bewegen, aber auch die Erwachsenen, dort nicht zu viel von sich preisgeben. Telefonnummern und konkrete Adressen würde ich im Internet nicht bekannt geben und auch nicht so viele Fotos. Das Problem ist nämlich, je mehr man sich verbreitet im Internet, desto größer ist auch die Angriffsfläche. Also ist mein Tipp immer, eher etwas im Verborgenen bleiben. Man kann ja bei Facebook sein, das ist kein Problem, aber dann nicht zu viel einstellen. Und ganz wichtig, auf Partys sich nicht von Personen fotografieren lassen, die man nicht kennt.
Im Fall der Bloggerin hat leider alles nichts geholfen. Die Beschwerde, das Urteil wurde leider fallen gelassen, aber man kann gegen solche Urteile auch nochmal mit einer Beschwerde dagegen vorgehen oder nochmal einmal selber beim Gericht Unterlassung beantragen, hat mir Stefan Gärtner verraten. Und es gilt für euch auf jeden Fall, gebt nicht wirklich allzu viel von euch preis im Netz, auch wenn es natürlich gerade im Fall einer Bloggerin oder eines Bloggers schwierig ist, wenn für euch vielleicht auch das Netz mittlerweile zum zweiten Zuhause geworden ist.
We'll be right back.
Ich groove ja gerade zu diesem Song hin und her, wackel mit dem Kopf, tanz ein bisschen. Broke for Free von Budding. Und wir sind bei Trackback aber ja nicht die einzigen, die hier irgendwie tolle Netzmusik kennen und raussuchen, sondern da gibt's ja auch noch jede Menge andere Blogs und Co., die sich darum kümmern, tolle neue Fundstücke der Musik im Netz zu finden. Und da gibt's zum Beispiel auch das Free Music Archive. Und da findet ihr wirklich alle Menge gutes Zeug, wie eben auch diesen Song hier, Broke for Free von Budding. Und deswegen sage ich euch, es lohnt sich, da mal einen Blick hinzuwerfen. Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch den Song jetzt erstmal fix runterladen. Trackback.fritz.de, das ist das Blog zur Sendung. Und da gibt's auch den Download-Link.
Fritz Trackback.
Ja, Open Government Portal Deutschland, ja. Könnt ihr was damit anfangen? Nee, ich verrate euch mal, was das bedeutet.
Ein Sinneswandel in der Politik und der Verwaltung zu mehr Offenheit. Also nicht nur Transparenz, sondern auch Bürgerbeteiligung, bessere Außenkommunikation, Teilhabe bei Gesetzesschreiben und eben auch Open Data, also die Offenlegung von Regierungsdaten.
Genau, die Offenlegung eurer Daten sollte in diesem Portal, dem Open Government Portal Deutschland, geregelt werden. So, und jetzt, was ist passiert? Auf einmal ist gar nicht mehr von Open die Rede, sondern nur noch vom Datenportal für Deutschland. Und scheinbar sind jetzt alle Daten nicht mehr frei verfügbar, beziehungsweise werden frei verfügbar sein. Und was das für euch bedeutet, das habe ich mit dem Politikwissenschaftler Sebastian Haselbeck besprochen, der auch auf dem Blog OpenGov Germany bloggt und also Experte in diesem Thema ist, und wollte von ihm wissen, erst einmal, was für Daten werden denn nun auf diesem Portal überhaupt zu finden sein?
Ein Portal wie das GovData-Portal ist eigentlich dazu gedacht, eine ganze Reihe an Daten zur Verfügung zu stellen, auf Bundes- bis runter zur Kommunalebene, und zwar von einer ganzen Palette an Themenbereichen. Also da kann dann alles auftauchen von vom Bundeshaushalt bis zum letzten Cent oder Verkehrsausgaben, Umweltdaten, Abgaswerte in Städten, also eigentlich alles, was irgendwie messbar ist und gesammelt wird, das sind eigentlich Daten, die interessant sind. Es gibt tatsächlich das Argument zu sagen, das sind unsere Daten und die wollen wir auch haben. Und der Clou des Ganzen ist, dass man die Daten in Rohform haben will, rein die Werte.
Trotzdem scheint es ja so, als hätte jetzt doch die Bundesregierung einen Rückzieher gemacht und will nicht mehr alle Daten zumindest weiterverwendbar verfügbar machen. Was bedeutet das jetzt?
Im Prinzip ist es so, dass die Bundesregierung einen pragmatischen Weg wählt und auf so einem Portal nicht, wie es die Idealisten wollen, alle Datenanbieter bis zur Kommunalebene runter dazu bringen kann, die Daten komplett frei zu machen. Das heißt, auch für eine kommerzielle Nachnutzung zu lizenzieren, sondern eben auch die Möglichkeit anbietet, Daten da reinzustellen, die eben nicht hundertprozentig offen sind, wie es die Open Knowledge Foundation zum Beispiel fordert. Das bedeutet im Prinzip, dass es Datensätze gibt, die man zu bestimmten Zwecken nicht weiterverwerten kann, eben zu kommerziellen Zwecken. Das Problem dabei ist ja, dass man sich von Open Data auch wirtschaftliche Innovation verspricht, also dass um die Daten herum neue Apps entstehen können, Geschäftsmodelle. Und wenn man eben bei manchen Datensätzen die kommerzielle Nachnutzung verbietet, dann schränkt man diese Möglichkeiten eben ein. Die Hoffnung ist eigentlich eher, dass zum Beispiel eben NGOs wie die Open Knowledge Foundation oder Firmen oder Verbände diese Daten nutzen, um dann einen Nutzen für die Allgemeinheit zu schaffen. Also die Daten sind ja quasi ein Rohstoff, mit dem man dann wieder weitere Dinge machen kann. Ein großes Thema ist ja zum Beispiel auch Rechenschaft in der Politik. Also da ist das Thema Haushaltsdaten ganz interessant. Und bis zum letzten Cent zu verfolgen, sind dann die Sachen auch so ausgegeben worden wie versprochen. Also hier ist auch ein bisschen ein Kontrollinstrument da, wenn man denn die Rohdaten hat. Und da ist dann schon ein Mehrwert da für die Bevölkerung, weil es auch im Prinzip auch ein Wahlkontrollinstrument ist.
Kann es nicht aber auch sein, dass es vielleicht nur der erste Meilenstein ist, weil die Open Data Diskussion steckt ja eh noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und danach wird es vielleicht auch besser?
Ja, das ist auch eigentlich das Argument. Das ist ja im Prinzip ein Pilotprojekt, das soll auch mehrere Jahre gehen. Damit beschreiten wir auf Bundesebene auch Neuland. Das ist jetzt nicht unbedingt, Open Data ist nicht unbedingt ein Themenbereich, wo eine europäische Regierung besonders viel Erfahrung hat.
Und die Hoffnung ist tatsächlich, dass sich über die Jahre nach dem Pilotprojekt hier da neue Prozesse einspielen, die Verwaltungen lernen, ein bisschen loszulassen, dass das auch alles gar nicht so schlimm ist, die Daten alle freizugeben. Aber wie gesagt, es ist halt ein bisschen so die Befürchtung da, dass man hier Präzedenzfälle schafft, die vielleicht auch in die andere Richtung losgehen, dass es halt dann am Ende doch nicht mehr so frei ist.
Open Data Befürworter wie Sebastian Haselbeck wünschen sich eigentlich, dass man alles öffentlich macht, was also nicht explizit geheim ist. Die Befürchtung ist aber jetzt, da das Portal doch nicht so ganz offen die Daten freigibt, dass also auch nicht genug Druck in Zukunft aufgebaut werden wird auf die Behörden, dass die sich um die rechtliche Umsetzung kümmern, damit Open Data wirklich breit umgesetzt werden kann. Und das ist natürlich schwierig für euch, denn damit kann dann nicht so ganz überprüft werden, welche Mittel wo eingesetzt werden und ob sie so eingesetzt werden, wie es versprochen wurde. Und damit könnten auch Innovationen in der freien Wirtschaft behindert werden. Auf trackback.fritz.de, dem Blog zur Sendung, findet ihr auch noch weitere Informationen dazu. Ich bin tagesverliebt in diesen Song Summer May mit Star und die veröffentlichen auf einem Schweizer Netlabel. Fictional Island heißt es und das Konzept dieses Netlabels ist es, dass man Musik promotet im Netz und da auch verkauft, aber die Teaser-Songs, die gibt's als Gratis-Download, also so auch diesen Song Star von Summer May und ich muss sagen, die beweisen wirklich einen sehr, sehr guten Geschmack bei ihrer Musikauswahl, also deswegen schnell nochmal den Song runterladen und wo findet ihr den Link? Natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und gleich spielen wir eine Runde Blogger privat.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Und wir suchen uns da nicht irgendwen aus, sondern wir lassen uns immer den Blogger privat der Woche von dem Blogger privat der Vorwoche empfehlen. Und da war das der Kinderdoc und der hat uns folgendes Blog empfohlen.
Mein absoluter Favorit ist die liebe Nessie. Die schreibt einen Blog einfach aus dem Leben. Das heißt draußen nur Kännchen. Und ist jetzt irgendwie kein echtes Spartenblog, sondern sie schreibt einfach aus ihrem Leben. Man weiß nicht so viel über sie, aber sie schreibt einfach genial gut.
Sie schreibt genial gut, da ist man natürlich total gespannt. Hallo Nessie.
Hallo.
Hallo. Der liebe Kinderdoc hat ja über dich gesagt, du würdest wirklich genial schreiben. Erstmal ein tolles Kompliment und ich muss sagen, ich habe natürlich mir dann auch deinen Blog angeschaut und hatte sehr, sehr viel Spaß dabei, das zu lesen. Und deswegen aber erst einmal vielleicht eine andere Frage. Wie geht's denn deiner Bandscheibe?
Es geht ganz gut. Es ist ja sehr leidlich, vor allem nachts, das schrieb ich in meinem Blog, aber tagsüber gehe ich ja immer spazieren und laufe durch die Gegend und da freut sich die Bandscheibe. Nur abends wird sie dann etwas müde.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Also du hattest scheinbar einen Bandscheibenvorfall und hast auch darüber gebloggt und hast aber auch gesagt, eigentlich hätte es eine positive Komponente, denn es wäre die Bildungsbandscheibe. Ich mag den Begriff sehr gerne, denn du hast so viel gehört und gelesen und sonst was. Hält das immer noch an? Bist du immer noch beim Bilden dabei?
Nee, inzwischen muss ich tagsüber wieder arbeiten, bin auch schon seit 3 Wochen nicht mehr krankgeschrieben. Da kriegt man natürlich nicht mehr so viel mit von unserem schönen Fernsehprogramm. Und kann sich nicht mehr so viel bilden, aber nachts bilde ich mich noch, denn nachts muss ich immer einmal aufstehen und umherlaufen und mich ein bisschen geschmeidig turnen. Und wenn man dann so im Fernsehen guckt, da gibt es auch sehr interessante Reportagen, die dann nachts laufen. Heute Nacht habe ich zum Beispiel etwas über Gerichtsmedizin gelernt und woran man erkennt, dass Leute erdrosselt wurden. Ich weiß nicht, wofür es mal gut ist, aber wer weiß.
Auf jeden Fall zum schlecht Schlafen wahrscheinlich heute Nacht.
Ach, da bin ich eigentlich bin nicht so anfällig.
Warum heißt das Blog eigentlich draußen nur Kännchen? Was bedeutet das?
Ja, da vermutet man irgendwas ganz Spezielles hinter. Es ist aber eigentlich nichts. Ich habe das Blog aufgemacht irgendwann 2006 und da brauchte ich einen Namen und das war das Erste, so was mir einfiel. Manchmal, wenn man so sich E-Mail-Adressen sucht, womit man dann ab und an mal auftauchen kann. Da sucht man ja auch nach irgendwelchen Namen und da heißt man dann Großraumpfanne, weil da gerade ein Prospekt neben einem lag oder Gartenkralle Gold oder sowas. Und deswegen heißt es draußen nur Kännchen. Und ich habe das dann so ein bisschen weiterentwickelt in so ein kleines Kännchencafé. Deswegen im Nachhinein bin ich ganz froh darüber, dass mir ausgerechnet das eingefallen ist und das Ganze nicht Großraumpfanne heißt.
Und da sind wir eigentlich auch beim richtigen Punkt schon angekommen. Wir sprechen nämlich gerade über Kännchen und wir sprechen über Kaffeehaus. Da kommen wir nämlich zur Kurzfrage runter und steigen mit der ersten Frage ein. Kaffee oder Tee?
Ja, nicht von beidem. Das ist das Kuriose. Ich trinke nämlich weder Kaffee noch Tee. Ich trinke gar nicht gerne warme Getränke.
Und der oder das Blog?
Das.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook und Twitter. Mit Google Plus habe ich es mal probiert, bin ich nicht warm geworden.
Windows, Linux oder OS 10?
Also ich bin ein Freund des Mac.
Wie viel Facebook- und Twitter-Accounts hast du denn? Oder vielleicht ja auch noch einen toten Google Plus?
Also ich habe zwei Twitter-Accounts, wobei ich nur den von der lieben Nessie nutze. Ich habe einen Facebook-Account, allerdings unter Klarnamen. Das nutze ich auch einfach, auch, um mich beruflich ein bisschen zu vernetzen. Ja, und das war's. Instagram habe ich auch, aber da habe ich noch nie irgendwas gemacht.
Hardcore oder Casual-Gamerin?
Also ich spiele ja Handball und das ist Hardcore manchmal.
DNS-Sperre oder die Packet Inspection?
Ist wohl alles nicht so gut, aber ehrlich gesagt hatte ich vor der Frage ein bisschen Angst, weil kenne ich mich überhaupt nicht mit aus.
Was denkst du denn, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Also schön ist, wenn man sie nachher nochmal liest, es ist ja bei mir so ein bisschen tagebuchartig und da erinnere ich manchmal an Sachen, die ich eigentlich schon fast vergessen hatte und denke, ach, das war damals Mensch und dann schwelge ich so in Erinnerungen und das ist ganz nett. Manchmal denke ich aber auch, Mensch, was hast du da für einen Scheiß geschrieben? An manchen Stellen denke ich, boah, ey, da war es ja echt super. Also es ist immer so unterschiedlich.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Ich habe da gar keine bestimmte Startseite, sondern wenn man den Safari öffnet, öffnet sich ja immer so ein Sammelsurium von Seiten, die man zuletzt besucht hat. Und das finde ich ganz praktisch. Und so ist es bei mir.
Und was könnten da vielleicht auch in deinen Tabs für Blogs und Podcasts oder sonst was drin sein, die wir nächste Woche vorstellen?
Ja, ich habe da mal zwei rausgesucht. Das eine ist die Anne Schüssler. Das ist eine Rheinländerin, die es ins Ruhrgebiet verschlagen hat. So wie es mich aus dem Sauerland ins Ruhrgebiet verschlagen hat. Und die bloggt wirklich sehr schön und macht auch Fotos und hat zum Beispiel die Blogowski-Sau mit erfunden. Das sind Ruhrgebietsmädels, die sich treffen. Ein anderer wäre der Christian Fischer, der im Journal bloggt, Just Another Weblog. Und der kommt aus dem Sauerland, ist ein Webdesigner und kommt zufällig aus dem gleichen Ort wie ich. Schreibt manchmal auch ein bisschen übers Dorf und das freut mich dann natürlich besonders.
Oder wäre ich ja natürlich auch sehr gespannt. Vielleicht kann der dann irgendwie auch so Geschichten zu dir sogar aus demselben Dorf erzählen. Das wäre ja witzig.
Das glaube ich nicht. Also wir haben uns schon einmal getroffen, ja. Aber so groß kannten wir uns nicht vorher, bevor wir mit dem Bloggen angefangen haben.
Okay. Habe ich vielleicht noch vergessen, dir eine Frage zu stellen?
Nee, also das wüsste ich nicht. Da fällt mir nicht ein, was fehlt. Aber gut, ich kenne mich ja auch.
Alles klar. Wir haben dich auf jeden Fall auch ein bisschen kennengelernt und ich bin sehr gespannt, welchen Blogger privat wir dann in der nächsten Woche hier kennenlernen werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall erst einmal ganz lieb bei dir, Nessie.
Danke auch.
Alles
Tschüss.
Klar, mach's gut, ciao.
Thank you.
Nach diesem Song seid ihr tiefenentspannt. Entertainment for the Brain Dads mit Fools. Und dahinter steckt eine Frau, die in Berlin-Neukölln lebt und immer ganz alleine auf ihre eigene Faust die Musik aufnimmt und dann auch noch unter der CC, also der Creative Commons Lizenz, ins Netz stellt. Macht quasi alles selber. Und wenn ihr fleißige Trackback-Hörer oder Hörerinnen seid, dann habt ihr sie hier wahrscheinlich auch schon mal gehört. Und Christoph Schrag, der am Sonntag hier immer Unsigned, die Show für Bands ohne Plattenvertrag, moderiert, der hat sie in der letzten Woche gehört. Und zwar live in Neukölln in einer Bar und hat gedacht, boah, die Frau finde ich cool, die lade ich mal zu mir in die Sendung ein. Und deswegen spielt sie morgen live bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag, bei Christoph Schrag ab 18 Uhr auf Fritz live.
Fritz Trackpick.
Ich hatte auch gerade eine sehr, sehr schöne Zeit mit euch hier bei Trackback, aber die ist leider, leider damit jetzt auch vorbei. Aber bevor ich euch jetzt entlasse, gibt's doch eine allerletzte Netzmusik für euch auf die Ohren. Und ansonsten, klar, wir sehen uns im Internet und hören uns natürlich nächste Woche wieder bei Trackback. Und jetzt hört ihr Toussaint Morisson featuring Dr. Wiley mit Can't Relive the Party. Tschö!
You may not know me, but I know you, and I'm aware how strange that sounds. You see, we cross paths every Thursday at 2, going to class to make him on my pound. I ain't the type of guy you usually hang around, but baby, I got potential. It's in good time, so let's not waste time. Slow down, until you can feel the earth beneath you going round and round. Now I can see the crazy in your eyes growing brighter with every word that flies from my mind. And I know this may sound irrational, but you can't go wrong living by the motto. Bookworm, we doing this or not, click D not, I confirm. I know you think I'm just kicking high pros like the rest of them Gastons and Fetterline Jones, but I ain't got all the time in the free world to be hollering at just any library girl. Struck me like a Scott Hall dropkick, NWO, the new young hotness. I only make moves on a whim. Let's take this road trip to the middle of Wisconsin, California, even New Orleans. Party till dawn, wake up and watch adults swim. Oh, you were headed to the bookstore, about to drop a couple hundred on textbooks? Ma, we could flip that money twofold, throw a house party, charge five for the Ken cups. You rap on a roll, I rap Delta Guy. You say dope fresh, I say hella fly. Baby, we're isotopes, different nuclei, on the same table, forever living by.
Ein Podcast von fritz.de.